Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Das Jahr 2017 ist endlich da. Wir haben schon gewartet. Es kam plötzlich, unüberhörbar. Nun steht es vor uns und wir müssen uns an die neue Schreibweise gewöhnen. 2017, 2017. Welchen Vorsatz haben Sie eigentlich für 2017 gefasst? Verraten Sie es? Ich persönlich möchte mehr Sport machen. In der Natur. Geländelauf wäre gut. Oder Kanufahren auf der Vils oder gleich auf der Donau. Davna Markova hat ein Gedicht über Vorsätze geschrieben. Ich möchte es hier kurz vorlesen. Vorsatz: Ich werde kein ungelebtes Leben sterben. Ich werde nicht in Angst leben vorm Fallen oder Feuer fangen. Ich wähle meine Tage zu bewohnen und erlaube meiner Lebensweise mich zu öffnen, um mich weniger ängstlich sein zu lassen, zugänglicher, um mein Herz zu lösen, bis es ein Flügel wird, eine Fackel, ein Versprechen. Ich wähle meine Wichtigkeit zu riskieren, so zu leben, dass das, was zu mir als Same kommt, als Blüte zum Nächsten geht und das, was zu mir als Blüte kommt, weitergeht als eine Frucht. Die Programmübersicht für die heutige Sendung: Kurzandacht von Johannes Dienemann. Dann folgt der letzte Abschnitt des Interviews mit Gerlinde Fuchs, unserer Japan-Missionarin, Bildungsarbeit und Bildungsförderung in Südafrika. Und dann folgt ein Erlebnisbericht von Sarah. Sarah erlebte nämlich einen echten Seesturm. Alexander sagt Hallo am Mikrofon. Er errettet und befreit und tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Daniel 6, Vers 27. Wenn er das täte, dann läge ich nicht hier in meinen Schmerzen, sondern wäre längst gesund. Wie oft habe ich ihn darum gebeten, aber es war vergeblich. Vielleicht tat er einst Zeichen und Wunder, aber die Zeiten sind vorbei. So oder ähnlich sprachst oder sprichst du, seitdem dich deine Krankheit gefesselt hält. Und dann hast du die Hoffnung aufgegeben und den Glauben an Gottes Hilfe verloren. Trotzdem ist und bleibt es wahr. Er errettet und befreit und tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Gottes Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Der Herr Christus hat einmal seinen Landsleuten gesagt: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Er hat darauf verwiesen, dass ihnen kein anderes Zeichen gegeben werde als das des Jona. Offenbar will er deutlich machen: Halte dich an das, was Gott getan hat. Wer sich daran hält, dem wächst das Vertrauen, dass Gott dasselbe heute und morgen und immer tut. Aber die Stunde seiner Macht bestimmt er allein. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Du sagst: Dann kann ich lange warten, und ich habe schon so lange gewartet. Die Geduld bringe ich nicht mehr auf. Darin liegt aber der Fehler. Siehe, der Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig darüber. Er zweifelt keinen Augenblick, dass ihm die Frucht geschenkt wird. Geduld ist die Kraft, die auf das Reifwerden warten kann. So schickt Gott dir deine Krankheit, damit du reif werdest. Gerade sie soll dir einen Schritt weiter auf dem Wege helfen, über dem geschrieben steht: Näher mein Gott zu dir. Darauf vertraue, und du wirst die Stunde erleben, in der das Wunder geschieht. Er errettet und befreit und tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen. Johannes Dienemann schrieb diese Kurzandacht.
Schwester Gerlinde Fuchs kam in der Silvesternacht 1980-81 nach Japan und arbeitete dort 34 Jahre als Missionarin. Hören Sie jetzt den letzten Abschnitt des Interviews mit Schwester Gerlinde Fuchs.
Schwester Gerlinde, haben Sie vielleicht einen Rat an junge Leute oder an Leute, die an Missionen interessiert sind?
Viele deutsche Christen denken: Wieso Mission in Japan? Japan ist industriell so hoch entwickelt, in manchen Dingen uns Deutschen voraus. Manches, was Elektronik betrifft und viele Dinge, da ist Japan uns also überlegen. Um nur ein Beispiel zu nennen, in Japan hat eine normale Toilette Druckknöpfe und der Sitz von der Toilette ist angewärmt, sodass man sich auf eine warme Toilette setzt.
Sehr komfortabel.
Und dann gibt es Knöpfe, die man drückt. Also man braucht kein Toilettenpapier mehr, total hygienisch. Und die Toilettentür, sobald man aufsteht, wird automatisch gespült. Man braucht nicht mehr selber spülen. Und die Tür öffnet sich automatisch und viele, viele solche Dinge. Und dann denken viele Leute, wieso Mission in Japan? Weil Mission oft gedacht wird als Sozialarbeit, dass man armen Leuten in unterentwickelten Ländern helfen muss. Und in Japan ist keinerlei Sozialarbeit nötig und darum denkt man, Mission ist auch nicht nötig. Aber Japaner sind gleichzeitig Buddhisten und gleichzeitig Shintoisten. Der Shintoismus ist die Religion, die als höchste Gottheit die Sonne hat, die als Gott angebetet wird und eigentlich auch Bäume, Tiere, alles Mögliche sind Götter und alle Materie hat eine Seele. Also auch eine Nähnadel, die ich benutze, hat eine Seele und dann werfe ich die nicht einfach in Müll, wenn die verrostet ist, sondern die bringe ich in einen speziellen Tempel für Nähnadeln und stecke die in ein großes Becken mit weichem Tofu, dass ich die Nadel, die mir jahrelang gedient hat, ausruhen kann von ihrem Leben als Nadel. Also das ist eine total andere Gedankenwelt. Und dann sind Japaner gleichzeitig Buddhisten und die buddhistische Religion kümmert sich vorwiegend um Beerdigung und alles, was damit zu tun hat. Und nach der Beerdigung muss der Priester insgesamt etwa 30 Jahre lang dafür sorgen, dass die Seele des Verstorbenen die Reise bis auf einen hohen Berg in Japan schafft, wo er dann selber wieder zu einem Gott wird, dass er diese lange Reise schafft. Und da ist eine starke Verknüpfung und Verkettung zum Buddhismus, der ganz eigen geprägt ist, der japanische Buddhismus, eigentlich mit dem Urbuddhismus nicht so sehr viel zu tun hat. Aber wenn man die buddhistische Lehre liest, ist das eine fantastische Lehre. Der Shintoismus hat keine Lehre in dem Sinn. Da gibt es auch keinen Unterricht. Ein Shinto-Priester hat eine Ausbildung, aber der Normalbürger hat also keinerlei Lehre und ist auch keine Moral. Der Shintoismus hat keine Moral. Aber was in diesen beiden Religionen fehlt, das ist die Lösung des Problems der Sünde. Dafür gibt es weder im Buddhismus noch im Shintoismus und auch nicht im Islam, in keiner anderen Religion gibt es dafür eine echte Lösung. Sondern die Lösung hat sich Gott selber ausgedacht, indem er Jesus Christus in unsere Welt geschickt hat und Mensch geworden ist und ein perfektes Leben ohne Sünde gelebt hat und für uns am Kreuz gestorben ist und damit das Problem der Sünde gelöst hat. Und diese Botschaft brauchen auch Japaner. Und es sind in Japan schon viele Missionare, aber die Mission hat eigentlich erst richtig wieder begonnen 1952. Vorher hat Japan drei große Christenverfolgungen erlebt, wo das Christentum so ziemlich ausgerottet wurde. Und eigentlich hat Mission erst wieder 1952 begonnen, auch die Mission der Marburger Mission in Japan. und in Japan gibt es nur 1,3% Christen. Auf der Insel Okinawa, ganz im Süden, gibt es fast 4% Christen. Aber 1,3% Christen, das heißt, dass Japan das Land in der Welt ist, das am allerwenigsten Christen hat. Und also ist in Japan Mission so notwendig wie nirgends sonst in der Welt. Aber wir erleben es jetzt in Deutschland, dass wir kaum junge Leute zur Mission in Japan motivieren können, weil dieser Unfall in Fukushima war und das im Bewusstsein der Deutschen ist, Japan ist gefährlich mit Tsunami und Atomkraftwerke. Zum Beispiel in der Nähe der alten Kaiserstadt Kyoto ist ein Plutoniumkraftwerk, das das Plutonium von Frankreich geliefert bekommt. Und dieses Kraftwerk ist auch an der Küste gebaut. Wenn da ein Reaktorunfall wäre, wäre Japan für 3000 Jahre nicht mehr bewohnbar. Und das Kraftwerk ist voll im Betrieb. Und sowas motiviert nicht gerade, Missionar in Japan zu werden. Aber wir Missionare in Japan, wir haben gesagt, die Missionare, die Kinder haben, die sollen raus aus dem Land und sollen in Deutschland Reisedienst machen, bis sich die Lage beruhigt hat. Und wir Schwestern und anderen Missionare, die keine Kinder haben, wir sind geblieben. Alle, die eine eigene Gemeinde hatten, die sind geblieben und haben diese Zeit mit den Japanern durchlitten. Die anderen Missionare sind dann, sobald wie sich die Lage einigermaßen beruhigt hat, zurückgekommen. Aber die meisten Missionare sind im Land geblieben. Wir haben uns gesagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, der wird es finden. Es darf einfach kein Kriterium sein, ob ich in Japan Missionar werde oder nicht, ob mein Leben dadurch in Gefahr ist oder nicht. Japan braucht ganz dringend Missionare. Und im Moment haben wir viel zu wenige und es melden sich keine, die die Ausbildung dafür machen. Wenn du Missionar in Japan werden willst, brauchst du eine theologische Ausbildung. Wir haben einen Missionar, der als technischer Missionar nach Japan kam, das heißt, keine theologische Ausbildung hatte, aber der jetzt nebenbei noch die theologische Ausbildung nachholt über Internet. Die theologische Schule in Marburg, Tabor, das theologische Seminar in Tabor, daher kommen die meisten unserer Missionare oder auch Liebenzell hat viele Missionare in Japan. Da dauert die Ausbildung schon eine Weile, dann braucht man mindestens 2 Jahre in Japan, bis man Japanisch lernt. Manche schaffen es auch ein bisschen schneller. Aber es dauert eine Weile und es sind im Moment keine Missionare in Aussicht, die nach Japan gehen würden.
Wie schaut es aus mit chinesischen Christen? Die wären ja näher, also geografisch gesehen jetzt näher dran. Ich habe auch gehört, dass da die Geschichte, also in der Geschichte eine gewisse Belastung auch ist zwischen Chinesen, zwischen Japanern. Aber wäre es nicht denkbar, dass aus China auch Menschen nach Japan gehen?
Ja, Chinesen haben es eigentlich schwer als Missionare in Japan zu arbeiten, weil man ihnen eigentlich kein Vertrauen schenkt. Aber wir Deutschen sind ganz besonders in Japan willkommen, gerade bei älteren Japanern, die sagen, euer Hitler und unser Kaiser, die haben zusammengekämpft im Zweiten Weltkrieg. Also wir Deutschen sind unheimlich beliebt in Japan. Ist ein bisschen eine peinliche Sympathie, aber es ist halt so. Und das Denken der Menschen ändert sich eben nicht so schnell. Aber von Festland China kommen sowieso keine Missionare, dürfen auch nicht. Das Einzige wäre chinesische Christen aus Taiwan. Taiwan ist selber ein Land, das ganz wenig missioniert ist. Wir haben von Korea Missionare. Aber das Verhältnis zwischen Korea und Japan ist auch nicht rosig. Und Koreaner missionieren sehr viel unter Koreanern in Japan, von denen es ja ganz viele gibt. Sehr viele Koreaner arbeiten in Japan und unter denen können sie missionieren. Aber auch Koreaner haben sehr schwer, unter Japanern zu arbeiten. Und Amerikaner haben es auch schwer, in Japan zu arbeiten. Das muss man einfach sachlich sehen. Ein Amerikaner lernt ganz schwer Japanisch und viele Amerikaner vergießen viele Tränen wegen der Sprache.
Mhm.
Und viele von ihnen lernen es nie gut. Wir Deutschen tun uns irgendwie da doch leichter. Am leichtesten tun sich finnische Missionare. Die lernen am schnellsten Japanisch. Es ist interessant, dass Japanisch und Finnisch sehr verwandt ist sprachlich.
Mhm.
Das kommt daher, weil man annimmt, dass Japaner aus der Mongolei kamen und die Urjapaner verdrängt haben und dass aus der Mongolei viele Stämme nach Finnland gezogen sind, dass da eine Verwandtschaft ist.
Hätten Sie vielleicht ein Grußwort an unsere Hörer auf Japanisch?
Auf Japanisch. Shibaraku watashi ga hanashita koto o kiite kudasatte doumo arigato gozaimashita. Totemo ureshii desu. Vielen Dank, dass Sie mir so lange zugehört haben. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, wir bedanken uns bei Ihnen für dieses Interview.
Ich denke immer noch zum größten Teil in Japanisch.
Mhm.
Und das Deutsche kommt oft gar nicht so fließend.
Ja, trotzdem.
Ich hoffe, das ist nicht zu anstrengend zuzuhören.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Es begann, als er geboren wurde. Das Leben war für ihn überhaupt nicht leicht. Er erlebte so viel Schmerzliches. Als er 10 Jahre alt war, starben seine Eltern, seine Welt brach zusammen. Das führte dazu, dass er ein Straßenkind wurde. Dieser Junge wurde Sesonke genannt. Sein Leben bestand aus schwierigen Herausforderungen. Er hatte keine Unterstützung, kein Essen, keine Wärme. Sesonke ging auch nicht zur Schule, bekam keine Bildung. Er konnte nicht lesen und schreiben. Auch hat man ihm keine grundlegenden moralischen Werte beigebracht. Deswegen bewegte sich sein Leben im Milieu der Armut, in das er hineingeboren wurde. Doch trotz dieser Probleme hat er immer an seinen Träumen festgehalten. Sesonke wollte nämlich eines Tages Bücher schreiben und Geschichten erzählen. Einfühlsam erzählt Nolutandon Kwaba in der Warmer Schülerzeitung genau die Geschichte dieses kleinen armen Jungen Sesonke. Wie kann man Sesonke helfen? Wie lässt sich die Not von Straßenkindern lindern? Nolutandos Geschichte von Sesonke spielt sich in einem Township ab. Townships sind Wellblechhütten-Siedlungen, Narben der Geschichte Südafrikas. Masifunde, ein gemeinnütziger Verein, möchte helfen und ist seit vielen Jahren in Südafrika tätig. Masifunde ermöglicht gute Schulbildung für die nach wie vor benachteiligten nicht-weißen Kinder und Jugendlichen in einem Township Südafrikas in Port Elizabeth. Zwar ist die sogenannte Apartheid, eine auf rassistischen Ideologien gründende Staats- und Gesellschaftsform, seit 1994 offiziell zu Ende, doch ihr bitteres Erbe bleibt spürbar. Im Interview erfahren Sie mehr über Masifunde. Bitte entschuldigen Sie die Geräuschkulisse. Das Interview entstand nämlich im Schnellzug nach Berlin im Sommer 2016. Der nächste Interviewpartner ist Yonela Maposa, 20 Jahre alt und Workshop-Leiter. Sein Name Yonela heißt übersetzt, sei geduldig.
Hi, my name is Yonela Maposa.
Mein Name ist Yonela Maposa. Ich komme aus Südafrika und bin 20 Jahre alt. Dass ich hier bin, hat folgende Bewandtnis. Ich leite Workshops über Diversität und singe auch im Chor mit. Der Höhepunkt dieser Reise ist die Tatsache, dass die Leute hier sehr nett sind. Sie sind so cool.
And we had a fear before we came here.
Bevor wir nach Deutschland kamen, fürchteten wir, dass niemand unsere Konzerte besuchen wird. Aber die Unterstützung durch die deutschen Menschen ließ uns spüren, dass wir wirklich talentiert sind.
To the point that we feel that we really talented and
wir fühlen die Unterstützung durch die Masifunde-Initiative und alles, was mit Masifunde zusammenhängt.
Everything that it's all about. My best of experiences with being here in
Eine meiner besten Erfahrungen bis jetzt bei dieser Reise war in Mainz. Wir trafen einen Chor. Sie waren so alt wie wir. Wir haben Zeit miteinander verbracht, gingen mit ihnen zur Schule. Wir lernten das deutsche Schulsystem kennen. Wir fühlten uns integriert.
How is the schooling? How is like the schooling system in Germany? We just got to blend in with them and we kind of like got to a point that we felt like it's kind of like I remember I was talking to a friend of mine.
Es war sogar so. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Freundin darüber, dass wir hier sind. Es ist so wie ein Wiedersehenstreffen einer Familie, Deutsche und Südafrikaner. Bis jetzt war es cool, super, und ich fühlte in gleicher Weise.
I kind of feel the same as well. It was like we were destined to meet. It was like something that was meant to be.
Es war vorgesehen, dass wir uns treffen. Es ist etwas, was eintreffen sollte. Gleich nach unserer Ankunft hießen uns die Leute willkommen. In Bensheim, in Lich, in Mainz. Wir hoffen, dass es heute in Berlin genauso sein wird. Welche Lieder singt ihr eigentlich?
We have traditional songs and in the songs that we sing most of them are mostly God-centered.
Wir haben traditionelle Songs und in vielen Songs ist Gott im Zentrum. Es geht um uns und wie wir Gott bitten, uns und unsere Talente zu gebrauchen, damit wir die Herzen der Menschen auf verschiedenen Kontinenten erreichen. So können wir alle den Kampf führen, um im Frieden zusammen zu leben. Die meisten unserer Songs heben die Gegenwart Gottes hervor. Sie unterstreichen, dass wir etwas in unserem Leben ändern können. Die frühe Geschichte der Republik Südafrika beginnt vor über 350 Jahren. Am Kap der Guten Hoffnung lagen Handelsschiffe unter niederländischer Flagge vor Anker. Es war eine Zwischenstation auf dem Weg nach Indien. Hier gab es endlich wieder frisches Proviant für die Schiffscrew. Nach und nach entstanden niederländische Kolonien entlang des Kaps. Später kamen Ansiedler aus Deutschland und Frankreich. Speziell aus Frankreich kamen die Hugenotten nach Südafrika, weil die von ihrem König Ludwig XIV. Erlassenen Gesetze es den Protestanten unmöglich machten, ihren christlichen Glauben gemäß ihren Überzeugungen zu leben. Nach 1800 hatten die Briten das Sagen in der Kapregion. Die Buren, holländisch sprechende Siedler, hatten zwar versucht, die Oberhand am Kap zu behalten, unterlagen jedoch den Briten. Am deutlichsten wird ihre Niederlage, wie ich finde, an der Errichtung von Konzentrationslagern. Die Briten internierten die Buren, also die holländisch sprechenden Siedler, in Konzentrationslagern. Aber auch afrikanische Zivilisten wurden dort eingesperrt. Die Briten nannten ihre Konzentrationslager Concentration Camps. 1899 war das. 3 Jahre dauerte der sogenannte Zweite Burenkrieg im Süden Afrikas. In den britischen Concentration Camps wurden im Burenkrieg viele Zivilisten, Frauen, Kinder eingesperrt. Die Britin Emily Hobhouse besuchte mehrere dieser Konzentrationslager in der Kapkolonie. Emily Hobhouse war Sekretärin der Frauensektion des Südafrikanischen Versöhnungskomitees. Sie wollte etwas gegen die unmenschlichen Verhältnisse in den britischen Lagern tun. Emily Hobhouse veröffentlichte Details über das Leben und Sterben in den Konzentrationslagern, in den Tälern der Verzweiflung. In ihrer Heimat, in Großbritannien, stießen diese Darstellungen zumindest in der Öffentlichkeit auf Interesse. Das bewirkte wiederum eine Verbesserung der Verhältnisse in den Lagern in der Kapkolonie. Die Deutschen hatten von 1883 bis 1915 eine Kolonie im Südwestafrika. Die Kolonie Deutsch-Südwestafrika auf dem Gebiet des heutigen Namibia gelegen, zog vor allem deutsche Viehzüchter an. Die Urbevölkerung wurde durch die Siedler immer mehr verdrängt, aber auch ausgebeutet. Die Häuptlinge der afrikanischen Ethnien Herero, Nama, Davara, Ovambo riefen zum bewaffneten Aufstand auf. Was dann geschah, möchte ich mit einem Satz wiedergeben, den bis 2015 keine Regierung der Bundesrepublik so deutlich als politische Leitlinie ausgesprochen hat. Zitat: Der Vernichtungskrieg in Namibia von 1904 bis 1908 war ein Kriegsverbrechen und Völkermord. Zitat Ende. Ein Rückblick in die unrühmliche Kolonialgeschichte. Ich möchte es dabei bewenden lassen und wieder auf Masifunde eingehen. Der Verein Masifunde ist aus einer Studenteninitiative in Bensheim entstanden. Seit 2003 leistet Masifunde mit innovativen Bildungsangeboten Entwicklungsarbeit in Südafrika. Die Mitarbeiter in Deutschland sind ehrenamtlich tätig, auch der Vorstand. 2016 kam eine Gruppe südafrikanischer Gesangstalente aus Warmer Township nach Europa. Sibusisio ist 16 Jahre alt. Sein Name bedeutet übersetzt Segen. Bist du das erste Mal in Deutschland und singst in einem Chor? Es ist das erste Mal in Deutschland, aber ich singe nicht das erste Mal in einem Chor. Wie oft singt ihr in der Woche? Fast jeden Tag. Vor dieser Tournee haben wir auch zusätzlich an den Wochenenden geprobt. Gibt es einen Unterschied im Singen, in der Gesangstechnik zwischen deutschen und südafrikanischen Sängern? Die Südafrikaner singen traditionelle Lieder. Es ist afrikanische Musik. Sesotho, Sesulu, Xhosa. African music basically. Sesotho, Sesulu, Xhosa, yeah, music like that. And in German they sing opera. Die Deutschen singen Opernstücke oder etwas Ähnliches. We don't have much difference. Was motiviert dich dabei, mit anderen gemeinsam zu singen? Der Grund, warum wir mit anderen Chören singen, ist, wir wollen zusammenwirken. Wir wollen Freundschaft schließen in der Musik und im Leben. Ich möchte Leute treffen und mit ihnen singen. Jeder singt seine eigene Melodie und wenn man das kombiniert, ergibt es etwas sehr Schönes.
Okay, so. Do you want to come again?
Möchtest du wiederkommen, um in Deutschland zu singen? Ganz klar, ja. Ich würde gerne in naher Zukunft wiederkommen. Magst du dieses Land und die Leute hier? Ja, sehr. Ich freue mich darauf, wiederzukommen. Ich hoffe es und bete dafür.
So, thank you very much.
Thank you very much. Pleasure.
Der Chor gehört zu Masifunde. Masifunde ist eine gemeinnützige Organisation, die von einem Bensheimer aus Südhessen gegründet worden ist. Diese Organisation, die ist in Port Elizabeth in Südafrika tätig, in Warmer Township. Und was wir tun, ist, dass wir sowohl außerschulische als auch schulische Bildungsprogramme initiieren. Das heißt, wir geben den Kindern die Möglichkeit, dass sie in eine richtige Schule gehen. Sie bekommen dann Hausaufgabenbetreuung von uns, Nachhilfeunterricht und einfach zusätzlichen Förderunterricht, der jetzt nicht von ihren Familien geleistet wird. Parallel haben wir auch außerschulische Programme. Das heißt, wir bieten ihnen Talentgruppen an, dass sie schwimmen lernen, dass sie in Kunstgruppen malen lernen, dass sie unter anderem eben auch zum Chor gehen können. Das heißt, so das ganze Freizeitprogramm, was bei uns in Deutschland immer von Vereinen gestemmt wird, das machen wir dort vor Ort. Und der Chor ist eben eine Institution davon und den Chor, den gibt es jetzt schon seit ja insgesamt 2 Jahren und die sind jetzt auch das erste Mal hier unterwegs, machen eine Deutschland- und Schweiz-Tournee und haben ein ganz buntes Programm von geistlichen, weltlichen Stücken und sind insgesamt in 5 Städten unterwegs und genau, und die meines Erachtens proben die, glaube ich, 1 bis 2 Mal die Woche. Jetzt im Vorlauf zu der Tournee war es wesentlich öfters und haben dann eben 2 Chorleiter, die da auch mit Herz und Blut dabei sind und werden dann eben auch unterstützt. Jetzt zum Beispiel diese Tour wird vom Goethe-Institut Und vom Auswärtigen Amt. Das Auswärtige Amt besuchen wir morgen zum Beispiel auch und machen da ein Konzert. Und eben natürlich von Spendern aus Deutschland.
Und Sie unterstützen die Arbeit, indem Sie da einfach mitfahren und die Reise organisieren, oder?
Ich bin im Vorstand vom Deutschen Verein. Das heißt, bei mir geht es vor allem darum, dass ich Fundraising betreibe, also dass ich Unternehmenskooperationen an Land ziehe, aber auch, dass wir einfach die ganze Vereinsarbeit, die Strukturen vorantreiben. Wir haben hier in Deutschland selbst knapp 100 Freiwillige, die diesen Verein unterstützen, und ich koordiniere die halt und bin da eben einfach für die Vereinsarbeit zuständig mit noch drei anderen Vorsitzenden. Also wir sind insgesamt 4 Leute im Vorstand und ich bin eine davon. Und die...
Was motiviert Sie bei Ihrer Arbeit?
Ich war selber 2003 in Warmer Township auf einer Chortournee von einem deutschen Chor. Da ist eben dann auch diese Vereinsarbeit daraus entstanden. Ein Freund von mir hat dann eben diesen Verein gegründet. Deswegen ist es vor allem einmal der persönliche Bezug. Ich habe das Warmer Township gesehen, war jetzt auch im letzten Jahr 2 Monate vor Ort. Ich kenne die Leute, das sind einfach gute Freunde, mit denen ich arbeite. Und ich finde es halt toll, wirklich zu sehen, was man da schaffen kann. Ich bin sonst natürlich auch beruflich tätig und finde es irgendwie eine schöne Abwechslung auch, dass man das, was man irgendwie im Beruf gelernt hat, dass man das dann für so einen guten Zweck einsetzen kann und dann wirklich auch, dass man es hinkriegt, dass man sowas organisiert, dass die Kinder vor Ort sind, dass sie ein anderes Land kennenlernen. Das würden sie wahrscheinlich nie wieder, also ohne Massivfunde würden sie das wahrscheinlich nie hinkriegen, weil so ein Flug nach Europa ist ja einfach nicht finanzierbar. Und das macht dann natürlich einen stolz und motiviert einen. Und auch dann die ganzen, also dass wir 100 Leute hier in Deutschland sind, die zusammenarbeiten, das ist dann auch einfach, ja, Freundschaften, Freude.
Okay, vielen Dank für das Interview.
Ja, gerne.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Ich möchte euch heute Morgen mit auf eine Geschichte nehmen. Und zwar ein Erlebnis, was ich vor einigen Jahren hatte. Und zwar habe ich damals auf einem anderen Segelschiff in der Mannschaft gearbeitet, ein Schiff, was doppelt so groß ist wie dieses Schiff, also über 50 Meter lang oder gerade 50 Meter lang, und wir hatten auch einiges mehr an Segeln, und wir sind von Danzig nach Helsinki gesegelt. Wir hatten ein Wettsegeln, eine Regatta, ein Race segeln, Katisak Torship Race, und haben gegen andere Segelboote gesegelt. Wir waren in verschiedenen Kategorien eingeteilt und sind in Danzig dann mit großen, pompösen Verabschiedungen aus dem Hafen rausgefahren, sind aufs Meer gefahren und warteten auf Wind. Für eine Regatta braucht man natürlich Wind, und um vorwärts zu kommen. Und den ersten Tag gab es so gut wie gar keinen Wind, so ähnlich wie gestern. Den zweiten Tag gab es so gut wie gar keinen Wind. Wir sind kaum vorwärts gekommen, und es war ganz klar, wer den Motor anschmeißt, ist disqualifiziert. Also wer weiterhin bei dieser Regatta mitmachen wollte, durfte halt einfach keinen Motor anwerfen. Ja, und ich meine, wir waren 50 Leute an Bord. Also man hat da ja schon genug zu tun. Man quatscht sich hier fest, holt sich einen Kaffee, chillt, schläft viel, entspannt und fängt an, nachlässig zu werden in der Segelarbeit, weil war ja eh kein Wind. Das Einzige, was wir halt wirklich noch nach wie vor gemacht haben, war auf Wache gegangen, wenn wir Wachdienst hatten. Wir hatten 4 Stunden Wache, dann wieder 8 Stunden frei, dann wieder 4 Stunden Wache. Das war ganz klar eingeteilt. Und jeder machte so die Arbeit nur noch halbherzig. Das Einzige, was wir halt wirklich noch kontinuierlich gemacht haben, war jede Stunde Wetterbericht gehört, weil wir ja alle auf den Wind warteten, um die Wette segeln zu können. Ja, der Wind kam dann auch, aber leider vor den Nachrichten. Auf einmal machte es einen Wusch und wir waren mitten im Sturm. Und wir waren nicht darauf vorbereitet. Wir konnten gerade noch schnell die Segel runterreißen. Wir hatten nur das Sturmsegel oben gelassen. Dann, dass uns das aus den Wellenteilern rauszieht. Wir hatten mehrere Meter hohe Wellen. Wir hatten Windstärke von über 10 Knoten. Und mussten uns auch alle mit... mussten Sicherheitsleinen spannen, uns auch alle festzurren, also durften auch nicht mehr so einfach über Deck gehen. Ja, es schepperte sehr heftig in unserem Lebensmittellast- oder Altglasbereich, weil wir hatten die Gläser nicht mehr gesichert, wir hatten einen Raum, der war nur noch aus Scherben. An Deck hatten wir die Seile nicht ordentlich aufgeschossen. Das Meer fing an, sich die Taue rauszuziehen und Richtung Schiffsschraube zu saugen. Wenn die da reingekommen wären, wären wir manövrierunfähig gewesen. Das heißt, wir waren ganz schön lange damit zugange, wieder die Seile reinzuziehen und alles wieder neu aufzuschießen, dass das Meer nicht mehr dran kam. Alles, was an Deck war und nicht befestigt war, war weg. Und uns auf einmal hörten wir einen lauten Knall und ist das Sturmsegel in zwei Fetzen gerissen. Wir hatten Rahsegler, also diese Quersegel oben, und das oberste ist das Sturmsegel. Und jetzt wurde unten dann quasi ausgelost, wer hochgeht, weil die Blöcke schlagen. Und wenn das da oben ist, macht das halt dann das Rahsegel oder beziehungsweise die Rah kaputt. Und es mussten halt vier Leute hoch dieses Segel bei Schlagen mit Power wieder einfangen. Ja. Also das war so die Erfahrung, hohe Wellen, totaler Sturm, wir nicht drauf vorbereitet. Freiwache war nicht mehr für uns Mannschaft, ich hatte eigentlich Freizeit. Es wurde durchgearbeitet, also ich glaube, wir haben 8 Stunden am Stück dann erstmal gearbeitet, um das Schiff dann wieder richtig sicher und seefest zu machen und alles wieder so zu haben, wie wir es hätten haben sollen. Aber wir hatten einen sehr erfahrenen und sehr guten Kapitän, einen Lotsen aus Hamburg, der trotz diesem ganzen Sturm besonnen geblieben ist, den Motor nicht angeschmissen hat. Die Alexander von Humboldt, kennt ihr wahrscheinlich das Backschiff, war auch mit in der Regatta, die haben die Nerven verloren und den Motor angeschmissen. Genau in dieser Zeit sind disqualifiziert worden. Wir haben, also unser Kapitän hat gesagt, nein, wir schaffen das, wir sind eine gute Mannschaft, wir kriegen das eins nach dem anderen hin, und haben nach und nach aufgeräumt, aufgerüstet, Scherben zusammengefegt. Mich hat fast noch eine Riesenwelle erwischt. Ich bin am letzten Satz noch reingesprungen, habe die Tür zugeschmissen, bin dann gegen eine Wand geknallt, hatte das ganze Bein blau. Also das ging dann schon. Man musste schon flott auf Deck sein, ansonsten sich sehr gut festhalten oder halt hoffen, dass die Sicherheitsleinen halten. Überall waren Netze gespannt. Es war schon ein richtiges Abenteuer. Aber wie gesagt, der Kapitän hatte alles im Griff, rief Kommandos, teilte die Leute ein, hatte den Überblick und wusste, was wann am wichtigsten war zu tun und wer auch zum Beispiel geeignet war, dieses Segel da oben zu bergen. Ich bin damals nicht hochgegangen, ich hatte zu viel Schiss, eine Freundin von mir ist hoch und die haben das ruckzuck da oben gefangen gekriegt und einfach nur festgebunden, dass nicht mehr Schaden passiert. Ja, und ich habe mich dann manchmal gefragt, wenn ich so in die Bibel schaue, was wäre gewesen, wenn der Kapitän geschlafen hätte? Was wäre, wenn einfach keine Kommandos gekommen wären und wir einfach wirr über Deck gelaufen wären und einfach auch nicht immer wieder geübt hätten, das Schiff sturmfest zu machen? Und da die letzten Tage ja immer wieder auch mal das Thema auf die Geschichte kam, Jesus im Boot, schlage ich einfach vor, wir lesen das jetzt einmal zusammen. Und ich habe natürlich dann Fragen vorbereitet, weil was wäre eine Andacht auf Elida ohne Fragen?
Markus Evangelium 4, ab Vers 37. Und es entsteht ein großer Sturmwind. Die Wellen schlugen fortwährend in das Schiff, sodass es schon dabei war, gefüllt zu werden. Und er war auf dem Heck, schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn ganz auf und sagten zu ihm: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und als er ganz geweckt war, gebot er dem Wind nachdrücklich und sagte zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sagte zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wieso habt ihr nicht Glauben? Sie fürchteten sich mit großer Furcht und sagten zueinander: Wer ist dieser dann, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Wir im Sprachlabor sind immer wieder dankbar über das Feedback unserer Hörer. Wenn euch unsere Sendung gefällt, sagt es weiter. Wenn nicht, dann sagt es uns bitte. Eine persönliche Bewertung liegt uns aktuell aus Darmstadt vor. In dem Brief heißt es unter anderem: Danke für den Gruß und auch für die CD. Um nicht in einigen Monaten am Telefon ein Feedback aus dem Ärmel schütteln zu müssen, schreibe ich euch gleich. Die Lebensbilder von Gertrud Wehl, Pfarrer Losch und auch die Aufnahmen mit Gerlinde Fuchs und euren Freunden Julius und Rita waren interessant und informativ. Besonders hat mir das Thema Abtreibung gefallen. Ein bewegendes Zeugnis, einfache, schlichte und doch treffende Worte. Danke auch für den geschichtlichen Hintergrund über das KDF-Seebad. Durch das Passanteninterview und den Zeitungsbericht war es recht abwechslungsreich, dient vielleicht auch als Fingerzeig auf unsere Zeit. Auflockernd wirkte die afrikanische Musikgruppe. Zum Thema Stille Zeit. Nun, hier habt ihr es recht gut gemeint. Voller guter Gedanken, ja, voll und tief. Allerdings, am Ende konnte ich mich kaum entscheiden für ein prägendes Wort. Zu viel der leckersten Speise übersättigt auch. Zeitgeschichte, Musik erinnert an einen Empfang beim Königshof. Dieser Teil hat mir recht gut gefallen. Erstmal das Lebensbild von dem Pfarrer Josef Losch allein. Den Text aus den Briefen konnte ich nicht ganz zuordnen. Weiter auch die Andacht zum ersten Advent 1937. Beides stimmte nachdenklich, aber auch erbauend. Angenehm klangen die Lieder. Zum Thema Freundschaft. Hier habe ich mir gemerkt, hast du eine Freundschaft, die sich bewährt hat? Schätze diese, pflege diese. Nach dem Bibelabschnitt aus Johannes 15 kommt der Satz, zudem ist die Freundschaft des Herrn Jesus nicht an Bedingungen geknüpft. Sicher ist es richtig gemeint, doch genau nach dem Abschnitt gesagt, beißt er sich, finde ich, mit Vers 14. Aber die darauffolgenden Worte sind gut gewählt. Die Andacht von Bruder Merz und der Reisebericht von Rudi Joas kamen mir bekannt vor. Zusammenfassung: erbauend und informativ. Ja, vielen herzlichen Dank auch für dieses erbauende Feedback und schöne Grüße an unsere Hörerinnen und Hörer nach Darmstadt. So, das war's jetzt bei Mikros Dynamis. Wir sind mit dem Programm für heute durch. Wir hoffen auf ein Wiederhören bei der nächsten Sendung von Mikros Dynamis. Alexander Schmidt sagt Danke fürs Zuhören und Ihnen wünsche ich alles herzlich Gute.